Was würdest du sagen? Bist du ein eifersüchtiger Mensch? Also ich meine jetzt so in Beziehungsfragen. Bist du zum Beispiel eifersüchtig, wenn sich ein sehr guter Freund oder eine sehr gute Freundin plötzlich immer wieder mal mehr mit einer anderen Person als mit dir trifft? Oder bist du eifersüchtig, wenn sich dein Mann mal länger mit einer anderen Frau unterhält? Oder vielleicht, wenn deine Frau, wenn da ein netter, anderer, attraktiver Mann in ihrer Nähe steht? Eifersucht, das klingt erstmal nach einer Eigenschaft zum Abgewöhnen, oder? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Eifersucht, das passt irgendwie nicht in diese Reihe rein. Also in Galater 5,20 bei der Frucht des Geistes ist es auf jeden Fall mal nicht aufgeführt. Im Gegenteil, die Eifersucht, die steht nämlich ein bisschen weiter vorne dran, neben Sachen wie Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Selbstsucht und Streit und gehört zu den sogenannten Werken des Fleisches. Und trotzdem sagt Gott in 2. Mose 20, Vers 5, ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wir befinden uns gerade mal wieder in der, ich sag mal, Meta-Predigtreihe Gott der Gegensätze. Wir grätschen da immer wieder mal so rein. Und in dieser Predigtreihe schauen wir uns einfach unterschiedliche Eigenschaften von Gott an, wie er ist, die manchmal aber irgendwie scheinbar gar nicht so richtig zusammenpassen, wo es uns schwerfällt, die unter einen Hut zu bekommen. Und vielleicht geht es dir ja heute mit dem, was wir uns heute anschauen wollen, auch so. Denn wir reden heute darüber, dass Gott ein Gott ist, der festhält und der loslässt. Gott gibt dir die Freiheit, deine eigenen Erfahrungen und Fehler zu machen und gleichzeitig ist er eifersüchtig auf alles, was dich von ihm wegzieht. Er hält fest und er lässt los. Und das macht er nicht ohne Grund, dass er festhält, dass er dich davor bewahrt, dass dich jemand wegzieht von ihm. Gott ist eifersüchtig, denn du bist ihm nicht egal. Er liebt dich und er hat ein tiefes Interesse an dir und an deiner Person und er möchte es nicht haben, dass irgendwas zwischen dich und ihn gedrängt wird. Eifersucht, das ist doch was, das jeder von uns kennt. Jeder kennt dieses Gefühl der Eifersucht, hatte das schon mal irgendwann. Studien zufolge tritt es sogar schon bei 6 Monate alten Babys auf. Es gab so einen Versuch, da sollte eine Mutter ihr 6 Monate altes Kind mitbringen. Das hat sie dann auch gemacht. Und während sie ihr Kind abgestellt hat und erstmal nicht mehr beachtet, hat sie sich dann einem anderen Kind im gleichen Alter zugewandt und hat mit dem geredet und hat es in den Arm genommen und sich gekümmert. Und was passiert ist, ihr eigenes Kind hat es mitbekommen und hat plötzlich angefangen, das Gesicht zu verziehen, rumzumeckern und irgendwann auch zu brüllen. Und man hat gemerkt, das passt diesem Baby überhaupt nicht. Also schon im Alter von 6 Monaten kann der Mensch Eifersucht spüren. Aber nicht nur wir Menschen kennen das Gefühl der Eifersucht, sogar Tiere, Hunde, Katzen, Affen werden eifersüchtig. Einen ähnlichen Versuch hat man gemacht mit Hunden, wo auch das Herrchen seinen Vierbeiner mitgebracht hat und er hat den Hund, seinen eigenen Hund ignoriert und man hat ihm dann so einen Spielzeughund gegeben, die so selbst laufen und bellen können und das Herrchen hat sich dann liebevoll um diesen Spielzeughund gekümmert. Und was ist passiert? Der echte Hund hat plötzlich angefangen, sich zwischen ihn und diesen Plastikrivalen zu drängen, zwischen das Herrchen und diesen Rivalen zu drängen. Und manche haben sogar angefangen, nach dem Plastikkumpan zu schnappen. Also jeder kennt Eifersucht. Aber als ich so im Vorfeld zu dieser Predigt mich mit ein paar Leuten unterhalten habe, habe ich festgestellt, dass nicht jeder das Gleiche unter Eifersucht versteht. Es gibt vielleicht sogar unterschiedliche Arten von Eifersucht. Und deshalb ist mir erstmal wichtig zu klären, worüber ich denn heute überhaupt rede, wenn ich sage, Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Wenn ich heute von Eifersucht spreche, dann meine ich nicht, Neid. Wenn du heute Mittag zu deinem Nachbarn rüberschaust, und ich meine den, der tatsächlich neben dir im Haus nebendran wohnt, und du siehst, dass der ein viel schöneres Auto und größeres Auto und teureres Auto im Hof stehen hat und dich dann vielleicht sogar freust, wenn ihm irgendjemand eine Delle oder einen Kratzer reinmacht, dann ist es die Form von Eifersucht, in der in Galater 5 die Rede ist, die im Widerspruch steht zu der Frucht des Geistes und die zu diesen Werken des Fleisches gehört. Aber die Eifersucht, über die wir heute sprechen, womit Gott sich identifiziert, das ist eine ganz andere. Gott ist nicht ein Missgünstling, Gott ist nicht ein knausriger Ränkeschmied, der dir nichts gönnt. Die Eifersucht, mit der Gott sich beschreibt, ist anders. Im Alten Testament wird 24 Mal das Substantiv Eifersucht im Zusammenhang mit Gott genannt. Und zusätzlich gibt es immer wieder Adjektive und Verbe wie eifernd und eifern, die Gott beschreiben. Und einmal an einer Stelle heißt es sogar, eifersüchtig ist sein Name. Also Gott heißt eifersüchtig. Das heißt, es ist so stark in seiner Person drin, dass man ihn sogar so nennen kann. Eifersüchtig ist sein Name. Wenn man im Bibelkommentar nachschlägt, dann kann man da Folgendes lesen. Das hebräische Wort Kana oder wie auch immer man das ausspricht, bedeutet entflammt sein. Es bezeichnet die heißblütigen Gefühle, die es nicht ertragen können, wenn man sieht, wie das, was man liebt, von einem anderen weggelockt wird. Oder jemand anderes schreibt, Eifersucht kann beschrieben werden als das leidenschaftliche Eintreten für eine Beziehung. Wenn du dich so zurückerinnerst, als du mal eifersüchtig warst, bei welchen Personen war das? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn eine fernbekannte Person sich nicht mehr bei mir meldet, dann finde ich das erstmal nicht so schlimm. Und wenn ich dann noch mitbekomme, dass die sich auch noch regelmäßig mit anderen Leuten trifft und nicht mit mir, dann macht mir das eigentlich auch nichts aus. Eifersüchtig werde ich immer dann, wenn mir eine Person besonders wichtig und wertvoll ist. Ich spreche von der Eifersucht heute Morgen, die du spürst, wenn sich ein anderer Mann an deine Frau ranmacht und sie ihn nicht links liegen lässt. Ich spreche von der Eifersucht, die du spürst, wenn deine beste Freundin sich mit der blöden Kuh von der Krippe trifft, mehr als mit dir. Ich spreche von der Eifersucht, die du spürst, wenn dein Mann plötzlich anfängt, WhatsApp-Nachrichten mit seiner Kollegin ständig zu schreiben. Bei Wikipedia steht, Eifersucht beschreibt eine schmerzhafte Emotion, die innerhalb einer Partnerschaft, Familie oder Freundschaftsbeziehung entstehen kann. Und zwar dann, wenn man empfindet, eine Zuneigung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, Liebe oder Respektsbezeugung vom Partner, von der Bezugsperson oder einem anderen geschätzten Menschen nicht oder nur unzureichend zu bekommen. Also du hast jemand, der ist dir richtig wichtig, mit dem stehst du in einer engen Beziehung und du hast das Gefühl, zu Recht oder zu Unrecht, dass da zu wenig zurückkommt, dass da nicht die Liebe zurückkommt, dass da nicht die Aufmerksamkeit zurückkommt, die gesund wäre für eure Beziehung und für euren Beziehungsstatus. Du bist Gott nicht egal. Und deshalb ist er eifersüchtig auf alles, was ich zwischen dich und ihm drängen möchte, was in diese Beziehung reingrätschen möchte. Gott will von dir geliebt werden, weil er dich so sehr liebt. Und Gott ist eifersüchtig, weil du ihm wichtig bist. Wenn du Ja zu Jesus in deinem Leben gesagt hast, dann bist du eine Beziehung mit ihm eingegangen. Bist du eine Beziehung mit Gott eingegangen. Und Gott ist kein Kind des 21. Jahrhunderts. Gott hält nichts von offenen Beziehungen. Das, was Gott zu Israel gesagt hat damals, das sagt er heute auch zu dir. Gott sagt zu dir, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und Gott will dich mit niemandem teilen. Gott will deine Nummer eins im Leben sein. Und er ist eifersüchtig auf alles, was sich zwischen dich und ihn drängt, weil er dich liebt, weil du ihm nicht egal bist. Und deshalb tritt er leidenschaftlich für die Beziehung zu dir ein. Oder wie das die Volksbibel in 5. Mose 4, 24 übersetzt, da heißt es dann: Gott ist der Chef und er ist super eifersüchtig. Er kämpft um eure Liebe und kann es nicht akzeptieren, euch mit irgendwelchen Fakes zu teilen. Und deshalb stelle ich dir heute Morgen die Frage: Gibt's was in deinem Leben, das sich zwischen dich und Gott drängen möchte? Gibt's was, das dich von ihm wegziehen möchte? Vielleicht ist es ja ein großes berufliches Ziel, über das du dich mittlerweile definierst und das dir irgendwie Sinn im Leben zu geben scheint. Vielleicht ist es dein Partner, von dem du erwartest, dass er dich wirklich glücklich macht. Vielleicht ist es auch dein nicht vorhandener Partner, nach dem du dich so sehr sehnst, dass diese Beziehung zu Gott dich da gar nicht mehr trösten kann. Vielleicht ist es irgendeine Sünde, die du einfach nicht lassen kannst. Vielleicht ist es dein Äußeres, das dir so wichtig ist, dass du ständig darüber nachdenkst, was du essen darfst, wie viel du wiegen solltest und welchen Sport und welches Training du machen solltest. Oder vielleicht ist es ja sogar deine eigene Familie, die sich manchmal zwischen dich und Gott drängen möchte. Vielleicht kennst du ja einen von diesen Gedanken. In den Gottesdienst gehen sonntags morgens, das ist eher schwierig. Sonntags, da brunchen wir als Familie immer zusammen. Hausgruppe, es ist auch eher schwierig, weil da bringe ich die Kinder ins Bett. Stille Zeit, das geht nicht. Das würde ja bedeuten, ich müsste morgens, bevor alle anderen aufstehen, noch mal früher aufstehen. Und dann müsste ich ja wirklich, also nee, das geht nicht. Und plötzlich ist da nur noch ganz wenig Raum für Gott in deinem Alltag übrig. Nimm dir doch einfach mal einen kurzen Moment Zeit, drüber nachzudenken, ob da irgendwas ist, das dich gerade von Gott wegziehen möchte. Vielleicht ist es ja eins von den Sachen, die ich schon erwähnt habe. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Nimm dir einfach einen ganz kurzen Moment. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich fordert der Gedanke, dass Gott eifersüchtig ist, extrem heraus. Sobald ich darüber nachdenke, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, geht bei mir sofort das schlechte Gewissen los und in der Regel zu Recht. Aber weißt du was? Ich glaube, das ist ganz normal. Vor allem, wenn du ehrlich zu dir bist. Weil dann wird dir bewusst, dass du Gott bei weitem nicht so sehr liebst, wie du es eigentlich tun solltest und wie er es verdient. Und je besser ich ihn kennenlerne, desto mehr merke ich, dass ich ihn gar nicht so sehr lieben kann, wie er es verdient. Ich könnte jetzt einfach sagen, naja, wenn du merkst, Gott ist nicht mehr die Nummer eins in deinem Leben, dann mach ihn halt einfach zu deiner Nummer eins wieder. So, das sollte doch nicht so schwer sein. Man erkennt das Problem und man dreht sich um und macht es einfach wieder besser. Aber meistens ist es leichter gesagt als getan. Ich erkenne das, dass ich nicht so nah an Gott dran bin, wie ich sollte. Ich erkenne das, dass Dinge sich dazwischen schieben. Aber umgekehrt, es dann wieder anders zu machen, fällt mir einfach oft so schwer. Ich bekomme das so schwer hin, ihn so zu lieben, wie es ihm wirklich gebührt. Auch wenn ich mich noch so sehr anstrenge. Also was du und ich oder was mir nicht hilft, sind Appelle und Aufforderungen, die ich nicht umsetzen kann. Was du und ich, was wir brauchen, das ist Gnade. Ich lese in letzter Zeit immer wieder mal eine Geschichte aus der Gott hat dich lieb Bibel. Die ist wirklich super und natürlich ist da unter anderem auch die Geschichte von Noah drin. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von Noah und seiner Arche. Die ganze Welt, die Menschheit wurde böse. Gott konnte es nicht mehr mit ansehen, hat sich entschieden, ich muss die alle platt machen. Ich schicke eine große Flut, einer soll überleben. Noah, der baut eine Arche, der nimmt Tiere mit. Es fängt an zu regen, Wasser steigt. Noah auf der Arche überlebt mit seiner Familie und den Tieren. Alle anderen sterben. Irgendwann lässt der Regen nach. Das Wasser geht zurück, die stranden wieder, sind gerettet. Juhu, juhu. So, und dann am Ende, wenn die wieder auf Grund gelaufen sind und alles gut ausgegangen ist für Noah, seine Familie und die Tiere, ab da steige ich jetzt in die Geschichte ein und lese euch das einfach mal vor. So, sie sind gelandet auf dem Fels und dann geht es los. Und das Erste, was Gott machte, war, den Menschen ein Versprechen zu geben. Ich werde die Welt nie mehr zerstören. Und wie ein Krieger, der am Ende einer großen Schlacht seinen Bogen und die Pfeile an die Wand hängt, sagte Gott, seht, ich habe meinen Bogen an den Himmel gehängt. Und da in den Wolken, wo der Sturm der Sonne begegnete, war ein wunderschöner Bogen aus buntem Licht. Es war ein nagelneuer Anfang in Gottes Welt. Allerdings dauerte es nicht lange, bis wieder alles schief ging. Aber Gott überraschte das nicht. Er hatte gewusst, dass es so kommen würde. Darum hatte er schon vor Beginn der Zeit einen Plan gefasst, einen wunderbaren Plan. Nicht die Erde zu zerstören, sondern zu retten. Der Plan war, eines Tages seinen eigenen Sohn, den Retter, zu schicken. Gottes Zorn auf Dinge wie Hass und Traurigkeit und Tod würde noch einmal herabkommen. Doch diesmal nicht auf die Menschen oder die Welt. Sein Bogen zeigte nicht nach unten auf die Menschen. Er zielte mitten ins Herz des Himmels. Jesus hat am Kreuz all deine Schuld, aber auch all deine Halbherzigkeit und all deine Lieblosigkeit getragen. Im Alten Testament folgt auf die Eifersucht Gottes in aller Regel sein Zorn und das Strafgericht. Und das hat Jesus getragen. So wie es hier in dieser Geschichte heißt, der Bogen, dieser Kriegsbogen, ist nicht gerichtet auf die Menschen, um die zu zerstören, sondern der Bogen war gerichtet, dieser Regenbogen war gerichtet nach oben, mitten in das Herz des Himmels. Und der Pfeil, Gottes Zorn, Gottes Strafe, hat Jesus selbst getroffen. Gott hat eine Lösung gefunden, damit du nicht für deine Halbherzigkeit, für deine Lieblosigkeit gerade stehen musst, sondern Jesus hat die Strafe getragen und den Zorn getragen. Und jetzt darfst du mal kurz durchatmen. Das ist Gnade. Das ist die gute Botschaft. Gott hat dir schon vergeben. Okay, heißt das jetzt, dass Gott gar nicht mehr eifersüchtig ist? Heißt es, dass ich einfach mein eigenes Ding machen kann und getrennt von Gott leben kann? Nein, Gott ist nach wie vor eifersüchtig und er möchte nach wie vor so eng wie möglich mit dir zusammen sein. Er möchte nach wie vor deine Nummer eins sein, weil du ihm nicht egal bist, weil er dich liebt. Und deshalb wirbt er um dich, deshalb wirbt er darum, dass du diese Beziehung mit ihm auch aufrechterhältst. Aber das soll nicht zwanghaft kommen aus einem, oh Gott, Gott ist eifersüchtig und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen und deshalb muss ich jetzt aber meine Häkchen setzen an allen möglichen To-Dos, damit ich ihn wieder zufriedenstellen kann. Lass dich wieder neu von Gottes Liebe und von seiner Gnade begeistern, der alles für dich auf sich genommen hat, der dich so sehr liebt, dass er rund um die Uhr mit dir zusammen sein möchte. Und lass das dein Antrieb sein, zu wissen, da ist jemand, der liebt mich so sehr, der meint es gut mit mir, der möchte mit mir zusammen sein. Lass das dein Antrieb sein, wieder zurück zu Gott zu kommen und die Dinge zu verändern. Ja, aber irgendwie muss man dann ja auch mal praktisch werden. Deshalb habe ich ein paar Tipps für dich, wie du dir selbst helfen kannst, wieder leichter in diese Beziehung hineinzukommen, wieder dich Gott anzunähern. Mein erster Tipp ist, kauf dir die Gott hat dich lieb Bibel. Ich finde die mega. Egal, ob ich im Alten oder im Neuen Testament Geschichten lese in dieser Bibel, sie begeistern mich immer so sehr und bringen meinen Blick auf Jesus hin. Und es hilft mir sehr, wieder auf Jesus ausgerichtet zu sein. Deshalb empfehle ich dir, kauf dir die Gott hat dich lieb Bibel und nutz das für dich und die Beziehung mit Gott. Oder fang wieder an, Lobpreis in dein Leben zu integrieren. Ganz egal, ob du selbst singst, ob du ein Instrument spielst oder ob das aus der Dose kommt. Du kannst zum Beispiel beim Autofahren Lobpreis anmachen, beim Kochen, beim Bügeln. Und nutz diese Zeit, dich wirklich auf Gott auszurichten und vielleicht bringt es dich ja wieder näher an sein Herz. Lad dir vielleicht auf dem Handy eine Andacht runter über die YouVersion, das ist eine Bible-App, und hör oder lese jeden Tag eine kurze Andacht und mach dir Gedanken darüber, was Gott zu dir sagen möchte. Oder wenn es um den Sonntagmorgen geht, Rike und ich, wir brunchen in der Regel sonntags nach dem Gottesdienst. Das ist super, weil dann hat man so richtig schön Hunger, wenn man vorher im Gottesdienst war. Dann geht man heim, dann freut man sich, wenn man zusammen frühstücken kann. Und besuch wieder die Gottesdienste vor Ort. Gott liebt dich und er ist es wert, deine Nummer eins zu sein. Also Gott ist ein eifersüchtiger Gott und er kämpft leidenschaftlich darum, dass sich nichts und niemand zwischen dich und ihn stellt. Und andererseits können wir aber auch an anderen Stellen in der Bibel lesen, dass Gott uns die Freiheit gibt, unsere eigenen Fehler und Erfahrungen zu machen und uns einfach manchmal laufen lässt. Gott hält fest und Gott lässt los. Nimm zum Beispiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Sohn entscheidet sich, sein Erbe auszahlen zu lassen und er möchte weggehen vom Vater, er möchte weggehen von der Heimat und er möchte einfach sein eigenes Ding machen und Spaß haben und endlich mal das tun, worauf er Lust hat. Und der Vater, er lässt ihn einfach ziehen, er gibt ihm sein Erbe und der Sohn geht in die Ferne, er geht weg vom Vater. So unterschiedlich reagiert Gott. Die einen bekommen es zu spüren, dass er eifersüchtig ist und die anderen lässt er einfach so gehen. Gott hält fest und Gott lässt los. Spannend bei dem Ganzen ist, finde ich, dass beides, Gottes Festhalten und Gottes Loslassen, das gleiche Ziel hat. Einmal redet er uns in seiner Liebe und seiner Eifersucht ganz vehement ins Gewissen, und ein anderes Mal lässt er uns aus Liebe und Eifersucht weglaufen, unsere eigenen Erfahrungen und Fehler machen, bis wir spüren, dass es uns bei ihm viel besser geht und bis wir wieder wissen, dass wir am glücklichsten sind, wenn er unsere Nummer eins ist. So wie der verlorene Sohn, der nachdem er es mal so richtig hat krachen lassen, feststellt, dass es ihm eigentlich ziemlich schlecht geht in der Ferne und dass dieses kurze Glück, das er hatte, überhaupt gar nicht angehalten hat und dass er es viel besser beim Vater hat. Und er sehnt sich zurück zum Vater. Und der Vater, der steht schon da und hält Ausschau und heißt ihn herzlich willkommen, als er wieder bei ihm ankommt. Du bist Gott nicht egal. Er liebt dich ohne Grenzen und deshalb lässt er auch nicht zu, dass sich irgendwas zwischen dich und ihn drängt. Und er hat das Ziel, dich wieder zurückzugewinnen, wenn du weggelaufen bist. Und manchmal macht er das, indem er fast schon aufdringlich dir ins Gewissen redet. Und manchmal macht er das, indem er dich loslässt und dich deinen Weg gehen lässt, auch wenn der mal in die falsche Richtung führt, damit du merkst, hey, da geht's mir gar nicht so gut. Eigentlich geht's mir doch bei Gott wirklich gut. Und dass du dann wieder zurück zu ihm kommst. Du bist Gott nicht egal. Thank you.
Sind wir auch schon wieder am Ende des Gottesdienstes angelangt, Gott der Gegensätze. Ja, ich bin gespannt, was es zu euch heute gesprochen hat, die Predigt und Gott. Habt ihr was erfahren? Schreibt es gerne auch in die Kommentarleiste rein. Ja, nächste Woche sind wir übrigens wieder ganz normal vor Ort da, natürlich auch online, aber ihr könnt nächste Woche auch wieder vorbeikommen zum HDH-Gottesdienst vor Ort hier in der St. Theresa-Kirche in Mannheim. Pfingstberg. Lauft aber jetzt noch nicht weg direkt, sondern hört euch noch den von mir angekündigten Segen an, beziehungsweise die Originalstelle von Titus, die habe ich jetzt mal ganz original gelassen, weil die mir vor ein paar Tagen tatsächlich irgendwie so wieder neu gezeigt hat, wie ich mich wieder im Glauben orientieren kann, weil mir das die letzte Zeit ein bisschen schwierig gefallen ist, muss ich sagen. Und da steckt einfach total viel drin und freut euch auf die weitere Predigtreihe in Titus. Ich denke, darüber werden wir auch noch sprechen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne auch zu Hause oder aus dem Liegestuhl zum Segen dazu aufstehen. Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Denn wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Er hat sein Leben für uns gegeben und uns von aller Schuld befreit. So sind wir sein Volk geworden, das ihm allein gehört. Wir sind rein von Sünde und bereit, von ganzem Herzen Gutes zu tun. Ja, das möchte ich euch allen zusprechen als Orientierung, als freudvolle Botschaft. Ja, seid gesegnet damit und seid nächstes Mal wieder dabei beim HDH Online-Gottesdienst. Wie gesagt, wir sind wieder vor Ort und vielleicht noch eine ganz interessante und spannende Ankündigung. In 2 Wochen dann wird Vince und Becky und die kleine Mochisa da sein. Das sind die HDH-Missionare, die in der großen, weiten Welt unterwegs sind. Die werden vor Ort sein, da kann man sie anfassen, da kann man sie fragen, wie es ihnen geht. Und ich freue mich auch total, die beiden zu sehen und mit denen mich ein bisschen zu unterhalten. Ja, also herzliche Einladung dazu. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und nehmt die Predigt mit in die Hausgruppen, nehmt die Predigt mit in euren Gedanken, bewahrt es im Herzen und sprecht darüber. Ich wünsche euch alles Gute und schönen Sonntag. Ciao.